Herzlich willkommen im Denkraum. Mein Name ist Georg Redlhammer. Heute wieder ein Denkraum live vom AI Next Symposium vom 15. April 2026 in Linz, das ich mit initiiert und erdacht habe. Vier Stimmen auf einer Bühne. Konrad Paul Lissmann, der Philosoph, der die KI-Euphorie mit unbequemen Fragen konfrontiert. Tarek Leitner, der Journalist, der zeigt, was generative KI mit Wahrheit, Bildern und Glaubwürdigkeit macht. Roland Pucher, der aus der Cybersecurity-Praxis berichtet, was Deepfakes für Justiz und Strafverfolgung bedeuten. Und René Riedl, dessen Vertrauensbegriff Lissmann offen widerspricht. Eine knappe Stunde, in der die harten Fragen unserer Zeit verhandelt werden. Wem vertrauen wir? Wer trägt Verantwortung, wenn eine KI entscheidet, wer eine künstliche Hüfte bekommt, wer überfahren wird oder wer ein Ministeramt besetzt? Was bedeutet das für Demokratie, wenn ein Avatar im Ministerrat sitzt? Warum erschüttern uns Deepfakes, obwohl jedes Herrscherporträt der Geschichte schon ein Deepfake war? Du hörst die Diskussion ungekürzt. Moderiert von Claudia Reiterer.
Jetzt zur Podiumsdiskussion. Ich darf jetzt alle zu mir bitten, die am Vormittag gesprochen haben. Professor Konrad Paul Lissmann, Tarek Leitner, Roland Pucher. Dann sind wir, glaube ich, alle. Ich muss ja sagen, ich gehöre eigentlich einer fünften Gruppe an, also keinen von den vier, auch wenn ich kurz bei den Skeptikern aufgezeigt habe. Zitiere einen Mann, den ich gestern zitiert habe, Wolfgang Schüssel hat einmal gesagt in einer Rede, er sei kein Optimist und kein Pessimist. Ein Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Haben wir genug? Na, ich glaube, ich sitze da drüben.
Ja, okay, passt, dann sitze ich mich hierher.
Ja. Der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Er sei ein Possibilist. Also eben nicht schwarz oder weiß, sondern zu schauen, was möglich ist, finde ich einfach einen schönen Ausdruck. Und Henning Beck, der Neurowissenschaftler, hat in der aktuellen Ausgabe Brand 1 hat er so einen Kommentar geschrieben, den ich sehr gut gefunden habe, weil mir das auch so auffällt und sicher Ihnen auch, dass er sagt, sobald es um irgendwelche Diskussionen geht in den USA, dann hat er das Gefühl, es ist keine Veranstaltung über Technik, sondern immer was Theologisches. Ja? Es hat immer irgendwas, also von der Geburt bis zur Apokalypse, es muss alles gottähnlich werden. Und er sagt, der Grund ist, OpenAI hat mehrere hundert Milliarden Dollar investiert und man weiß noch gar nicht, wie das Kapital hereinkommt. Und als Vergleich dazu, Amazon, Netflix, Uber, Tesla zusammen 40 Milliarden Dollar investiert. Aber sie verkaufen halt nur Autos, Bücher, Filme und Taxifahrten. Also das ist eben einer der Gründe, den man offenbar so sieht. Danke, es ist voll lieb, dass du... Das ist, nein, bleib. Bleib so, gehe ich auf die andere Seite. Aber was mir aufgefallen ist jetzt spontan, dass natürlich das Vertrauen jetzt über alle Bereiche geht, nicht? Das Vertrauen in ins eigene Hirn, ins eigene Denken, in die natürliche Intelligenz, das Vertrauen in die Medien, das Vertrauen natürlich, wenn mich jemand anruft, dass das nicht gleich ein Deepfake-Anruf ist und eben was natürlich Bildung und insgesamt betrifft. Als Sie jetzt da aufgezeichnet haben, dass, also vertraut man mehr den Menschen oder künstlichen Intelligenz, es würde mich interessieren, wenn Sie dann einmal was dazu machen, vertrauen wir mehr der Politik als der künstlichen Intelligenz. Und wo wir ja jetzt ja immer mehr, und das sind politische Entscheidungen, AMS, irgendwelche Entscheidungen, es wird auch in der Gesundheit so weit kommen, dass es dann vielleicht heißt, weil wir haben immer weniger Geld, zahlt es sich aus, durch eine KI durchlaufend, ob ihre Mutter, ihr Vater, Großvater, Großmutter mit 70, 80 noch eine künstliche Hüfte bekommt oder nicht. Und dann gibt es eine Entscheidung der KI, die sagt, Lebenserwartung, haben wir gerade angeschaut, ein Schlaganfall, ein kleiner Herzinfarkt, das zahlt sich eigentlich nicht mehr aus. Wenn wir diese Verantwortung delegieren, also wenn wir das Vertrauen auch verlieren, den Menschen ins Gesicht zu sehen und zu schauen und zu sagen, warum wir eine Entscheidung treffen, so und nicht anders, wer übernimmt die Verantwortung für eine hybride Entscheidung, die das sagt? Konrad Paul Lissmann.
Also wenn ich die Antwort wüsste, säße ich wahrscheinlich nicht hier, sondern
würde irgendwo in einer Villa in der Südsee mich vergnügen, weil ich dann schon genug Geld damit verdient hätte, ist ein Riesenproblem. Dass sich einen auf vielen Ebenen stellt, wo wir Entscheidungen sukzessive delegieren. Mir ist das erste Mal aufgefallen, oder auch philosophisch hat es mich zum Nachdenken gebracht, vor etwa 10 Jahren, als die ersten Modelle von autonomen Automobilen auf der Welt spazieren gefahren sind. Und sich natürlich sofort die Frage stellt, wenn trotzdem ein Unfall passiert, wer übernimmt hier eigentlich die Verantwortung? Ja? Ist es die KI, die das Auto gesteuert hat? Ist es der Programmierer, der die KI gebaut hat? Ist es der Autohersteller, der das eingebaut hat und das Auto zum Verkauf freigegeben hat? Ist es die Regierung, der Gesetzgeber, der Gesetze geschaffen hat, die eben den Gebrauch von autonomen Automobilen zulassen? Oder ist es der Käufer, der weiß, worauf er sich einlässt, wenn er ein Auto kauft, das ohne sein Zutun fährt und womöglich vielleicht nicht einmal mehr die Möglichkeit hat, dass er eingreifen kann in den Fahrprozess? Ich weiß jetzt nicht, wie die Rechtslage ist, sie ist auch von Land zu Land unterschiedlich, aber auf alle Fälle sind das sozusagen abgestufte Formen von Verantwortlichkeit, die es uns bis zu einem gewissen Grad natürlich erleichtern, Dinge zu tun, weil ich selber nicht mehr voll verantwortlich bin, und auf der anderen Seite aber unklare Situationen schaffen und es dann letztlich politische Entscheidungen sind, die darüber befinden müssen, wen die Verantwortung jetzt zugerechnet werden kann. Diese Entscheidung, ob die KI hier verantwortlich ist oder nicht, kann ja nicht der KI überlassen, ja? Sondern da bedarf es eben vorher der entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Und es gibt auch da sehr viel, wenn man so sagen will, kulturelle und gesellschaftliche Unterschiede. Das heißt, die Gesetzeslagen sind in verschiedenen Ländern ganz anders geartet. Das betrifft übrigens auch die Frage, wie solch eine autonome KI, also eine KI, die ein Automobil steuert, wie die programmiert werden soll. Ja, da gibt es diese unglaublich interessante Entscheidungsfrage. Wenn die KI vor der Situation steht, verkehrskritische Situation, man hat die Chance, einen alten Menschen zu überfahren oder ein Kind zu überfahren, was soll die KI tun? In Amerika sind alle dafür, den alten Menschen zu überfahren. In China sind alle dafür, das Kind zu überfahren. Ja? Also alle jetzt zugespitzt. Ja? Das heißt natürlich, alle unsere sozialen Werte, gesellschaftlichen Werte fließen ein in die Programmierungen solcher künstlichen Intelligenzen. Es wäre auch völlig absurd zu glauben, dass die KI irgendwas entscheidet. Ja? Die KI vollzieht sozusagen einen Algorithmus, den Menschen festgelegt haben, den Menschen programmiert haben, den Menschen mit Werten ausgestattet haben und der nie in der Welt gleich ist.
Ja? Die Versicherung sagt, es muss der Fahrzeuginsasse in erster Linie geschützt werden. Also es kommt jetzt noch so als Drittes dazu. Also wenn es so eine Situation gibt, wo der eine eventuell stirbt, weil eine Betonwand ist oder eben davor ein
Hindernis. Naja, auch das ist ganz interessant. Auch da gibt es eine interessante Studie dazu bei der Frage, ja, wollen Sie sich, also wer soll in so einer Situation geschützt werden? Und man stellt so verschiedene Kandidaten zur Auswahl. In unseren Breiten zum Beispiel sagen sehr, sehr viele eher das Kind auf der Straße als der Fahrzeuginsasse. Ja? Weil Kinder bei uns einen ganz hohen Stellenwert haben. Umgekehrt, wenn man dieselbe Person fragt, würden Sie sich ein autonomes Auto kaufen, das ein Kind schützt und nicht den Fahrzeuginsasse, sagen 90% nein. Ja? Das heißt, moralisch sind wir natürlich dafür, dass das unschuldige Leben geschützt wird. Wenn es aber hart auf hart geht, wollen wir schon ein Auto, das in erster Linie uns schützt. Ja?
Ich wollte nur ganz kurz einen Gedanken dazu anfügen, weil ich versuche immer so Übersetzungen in die Kohlenstoffwelt sozusagen zu machen, in die alte, wo diese Fragestellungen vielleicht genauso schon uns einmal als Gesellschaft berührt haben. Und da fällt mir die Eisenbahn ein. Als die in unsere Gesellschaft Einzug genommen hat, war die Frage, na was gerade bei der Eisenbahn, was vorher sonst nicht möglich, also nicht in dem Umfang der Fall war, wie bei irgendwelchen Fuhrwerken, fliegt irgendein Bolzen weg, irgendein Schrauben oder sonst irgendwas, und man nicht gewusst, wer soll dann schuld dran sein, wenn nichts Rechtwidriges passiert? Da ist niemand schuld dran, wenn einmal ein Bolzen wegfliegt, was halt bei der Dampfeisenbahn häufiger der Fall sein kann als bei irgendeinem Fuhrwerk. die Juristerei hat sich darauf dann verständigt, dass das halt irgendwie verschuldensunabhängige Haftung Ding, weder der Lokführer, weiß ich nicht, der Betreiber der Eisenbahn, wie auch immer. Aber wir haben uns als Gesellschaft, glaube ich, darauf immer irgendwie einen Reim machen können und darum, glaube ich, wird uns das zumindest nie eine Hemmschwelle sein, in diesen Fragen voranschreiten. Das wollte ich nur kurz ergänzend sagen, weil das so für mich so also eine Übersetzung wieder ist in ein schon vorhandenes Problem, das wir natürlich auf ganz anderer Komplexitätsebene gelöst haben.
Ich würde noch gern nur einen Satz noch dazu, nur als Denkanstoß.
Müssen wir das Mikro, geht wieder, das bitte Mikro? Wieder aufmachen?
Geht das Mikro, da muss ich, geht nicht.
Man können darf Sie, nur einmal was tauschen? Sagen, glaube ich.
Da, schau. So.
Ja. Es ist wirklich nur ein Satz. Ich frage mich, ob der Begriff des Vertrauens überhaupt der geeignete Begriff ist, um unser Verhältnis zu Maschinen zu beschreiben, zu Geräten, zu Apparaten. Ich glaube, Vertrauen ist wirklich eine zwischenmenschliche Beziehung und erfordert eben eine ganze Reihe von Parametern, die nur Menschen aufweisen. Nicht zuletzt, was Sie richtig in Ihrer ersten Definition gesagt haben, Vertrauen ist immer ein Risiko, das Sie eingehen einem anderen Menschen gegenüber. Vertrauen kann auch enttäuscht werden, sonst wäre es kein Vertrauen. Und ich würde Maschinen gegenüber, Apparaten gegenüber eher davon sprechen, ob ich mich darauf verlassen kann oder nicht darauf verlassen kann. Das ist was anderes. Ja? Ich vertraue einem Flugzeug nicht, ich verlasse, dass es funktioniert. Ich vertraue einer Lokomotive nicht, ich verlasse, dass sie funktioniert. Vertrauen durch den Pilot und den Lokomotivführer, sofern er noch vorhanden ist. Ja? Das heißt, einen von einem Menschen geführten Straßenbahnzug oder U-Bahnzug, da vertraue ich noch dem Menschen. Wenn der fahrerlos ist, ja, dann vertraue ich nicht dieser Technologie, sondern ich verlasse mich drauf, dass die ausgereift genug ist, dass sie funktioniert. Und wenn ein Unglück passiert, sagt doch keiner, bah, jetzt ist mein Vertrauen in die Physik aber enttäuscht. Nein, ich weiß, es war eben ein Unglück, es ist ein Fehler passiert, es hat nicht funktioniert, so wie bei der KI. Ich meine, wie Sie alle, bekommen Sie täglich falsche Antworten von unseren wunderbaren Chatbots. Ich war noch nie in meinem Vertrauen enttäuscht. Ich weiß nur, das Ding arbeitet eben noch fehlerhaft. Es steht ja auch drunter. Seien Sie vorsichtig, der Chatbot kann sich irren. Ja? Wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, du, mach mal ein Geschäft, aber ich mach dich darauf aufmerksam. Ich bin schon erstens hinterhältig, zweitens gemein und drittens fehleranfällig. Da sage ich, also lieber nicht. Ja?
Fragen Sie Ihren Arzt, fragen Sie bei Wirkungen, Nebenwirkungen Arzt oder Apotheker, genau. So in der Art, bitte.
Zwei Aspekte. Ja. Zuerst nehme ich kurz Bezug auf das, was jetzt zum Schluss gesagt wurde. Wir haben gestern beim Abendessen darüber schon diskutiert. Ich sehe das fundamental anders. Man kann schon vom Vertrauen auch in KI sprechen oder in Digitaltechnologien. Es ist kein Begriff, der nur reserviert ist aufgrund seiner Definition für Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Ich will aber gar nicht das näher ausführen, warum das so ist. Lesen Sie Kapitel 3 meines Buches. Da geht es tatsächlich exakt um diese Frage. Und das Spannende ist, wenn man auch philosophische Schriften analysiert, dass es die Philosophen selbst sind, die diesen Vertrauensbegriff mittlerweile lockern, so wie Hartmann, bekannter Philosoph auch. Aber mehr will ich dazu nicht sagen. Ich komme noch einmal auf dieses Beispiel der autonom fahrenden Autos zurück. Lassen Sie mich das einen Gedanken weiterspielen. Stellen wir uns ein sehr intelligentes, autonom fahrendes Auto vor. Und es fährt jetzt irgendwo und hat zwei Möglichkeiten. Entweder es fährt drei alte Damen nieder, alle drei 80 Jahre, oder auf der anderen Straßenseite steht ein 10-jähriger Junge. Und das sozusagen ist die einzige Möglichkeit, entweder links oder rechts. Eine intelligente KI könnte so programmiert sein, dass sie sagt, wie schaut es mit der durchschnittlichen Lebenserwartung in Summe dann aus bei den drei Frauen? Geben wir ihnen 10 Jahre, 3 mal 10 sind 30 Jahre. Ein 10-jähriger Junge wird wahrscheinlich noch länger leben vor der Lebenserwartung wie 30 Jahre und deshalb fahren wir die drei alten Frauen zusammen. Das ist ein intelligentes Auto. Aber was passiert jetzt, wenn das Auto in einer ferneren Zukunft noch intelligenter wird und erkennt in real time, dass der 10-jährige Junge an Leukämie in einem Jahr wahrscheinlich versterben wird? Dann fahren wir sozusagen den Jungen zusammen und nicht die drei alten Frauen. Also, was heißt das? Am Ende des Tages moralische Entscheidungen dieser Art, und ich glaube, man sieht es daran, sollte man nicht, ist eine Empfehlung, da ist nur ein Werturteil, das kann man ja nicht im Sinne von wahr oder falsch wissenschaftlich entscheiden. Man kann eine Einstellung, ein Werturteil dazu haben. Ich meine, dass es nicht so sein sollte, dass vom Intelligenzgrad der KI es abhängig ist, ob man drei alte Frauen oder einen an Leukämie leidenden 10-jährigen Menschen zusammenfahren soll.
Aber entschuldigen Sie, also Sie haben jetzt was Interessantes gesagt, muss ich kurz einhaken, weil Sie haben gesagt, programmiert wird. Das heißt ja letztendlich, es ist wieder ein Biasing-Problem, weil ich gebe es ja, wenn Sie sagen, die KI wird mit etwas programmiert, dann geben ja wir als Menschen der KI letztendlich eine Art der Entscheidungsfindung mit. Das Einzige, was die KI macht, ist, sie ist schneller, kann mehr Daten verarbeiten und das kann es in der Größe besser skalieren. Aber am Ende ist es der Mensch, der irgendwie der KI eine Programmierung, das ist genau das Gleiche wie bei den Agenten. Das heißt, ich muss den Agenten mit etwas füttern, weil das ist das, mit dem man auch seine Entscheidungsfindung trifft. Alles andere ist nur reine Statistik.
Das nennt man ja, glaube ich, Alignment-Problem, nicht? Also dieses Anpassen von der Technik. Wenn man es jetzt in der James-Bond-Analogie sehen würde, dann wäre der M, also der Entwickler, oder die Entwicklerin, der das füttert, und der James Bond ist der Agent, der halt dann in seinem Rahmen versucht, irgendwie alles zu machen.
Aber darf ich da die Frage stellen, ist das überhaupt noch eine Frage, die sich uns stellt?
Welche?
Diese hier aufgeworfene Frage nach der Würde unterschiedlicher Menschen, wie ich meine, dass die Würde natürlich nicht unterschiedlich sein kann, ja.
Aber doch, tatsächlich, weil eigentlich, und da wollte ich jetzt hinkommen, ja, zu dem AI-Act, der zwar theoretisch gilt seit 1.8.2024, aber wie wir wissen, weil wir reden immer über, ob jetzt Vertrauen in die Maschinen oder Vertrauen nur den Menschen gegenüber, aber absolutes Misstrauen gegenüber denen, die das ja programmieren, die ganz großen Tech-Milliardäre, nicht die, die das programmieren, aber diese Tech-Milliardäre, die keine Regulierungen wollen, die am liebsten in Wahrheit überhaupt keine, also die fast eine Art Tech-Diktatur in irgendeiner Form errichten wollen, da ist ja, glaube ich, schon etwas, weil die wollen das jetzt aufgeweicht haben. Donald Trump verspricht im Gegenzug den Europäern wieder niedrigere Zölle, das ist ja der Abtausch, der wahrscheinlich da ist, und im AI-Act ist an und für sich, sind diese Dinge schon drinnen, also ethische Geschichten und eben unsere, die Werte, die wir halt quasi vertreten, aber die Frage ist, ob das nicht obsolet ist, weil am Schluss dann der niedrige Zoll mehr zählt.
Zu Ihrer Frage, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir in der mitteleuropäischen Tradition, wir sind sehr kantianisch geprägt und von dieser Idee der unbestreitbaren Würde des Menschen, die Würde des Menschen ist unantastbar, zumindest im deutschen Grundgesetz, dass wir davon sehr geprägt sind. Das ist aber, würde ich sagen, vor allem auch durch den Zweiten Weltkrieg provoziertes deutsch-österreichisches Spezifikum. In der angelsächsischen Welt gilt nach wie vor das utilitaristische Denken, und da wird natürlich gar nicht von Würde des Menschen gesprochen, sondern vom Wert des Menschen, und der Wert des Menschen kann berechnet werden. Ja? Ein junger, arbeitsfähiger, gesunder Mensch ist natürlich wesentlich mehr wert als 80-Jähriger Schwerkranker. Und wenn es darum geht zu entscheiden, wem gibt man mehr Lebenschancen oder ich kann nur einem helfen, ist völlig klar nach der utilitaristischen Berechnung, dass der mehr Glückspotenzial vor sich hat, mehr wert ist und deshalb mehr bessere Behandlung bedarf als der andere. Deshalb gibt es in England sozusagen, soweit ich informiert bin, ab 70 Jahren keine Hüftoperationen mehr. Ja? Ist nichts mehr wert. Der hat eh nur noch ein paar Jahre zu leben. Warum diesen finanziellen Aufwand? Ja? Beim 30-Jährigen, der einen Autounfall gehabt hat, aber der noch 50 Jahre versichert, ist das ganz was anderes. Und genau solche ethischen Grundsatzentscheidungen kann man natürlich sozusagen einer KI implementieren. Ja? Oder man kann die KI ja sogar so offen programmieren, dass er das gar nicht direkt implementieren muss, sondern dass der KI nur die Anweisung gebe bei solchen Fragen und entscheide sich anhand der ethischen Standards, die in dem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld, in dem du entscheiden musst, die dort gelten. Ich weiß nicht, ob Sie das gewusst haben, aber wenn Sie ein und dieselbe Frage an ChatGPT hier in Linz stellen oder in Los Angeles stellen oder in Shanghai stellen oder in Riyadh stellen, dann bekommen Sie immer eine andere Antwort. Immer eine andere. Von selben Programm, nur weil dieses Programm einfach mit berücksichtigt, na, wie schauen denn die medialen Äußerungen aus in meinem Umfeld? Was steht in den Zeitungen in Saudi-Arabien, in Oberösterreich, in Shanghai? Was ist dort die Mainstream-Meinung? Meinung? Was ist die wahrscheinlichste Antwort auf die Frage, die mir gestellt worden ist, in diesem sozialen, in diesem politischen Umfeld? Ich brauche diese chinesische KI eigentlich gar nicht so programmieren, dass über China nichts Böses gesagt werden darf. In China selber ohnehin nicht. Ja? Und bei uns können sie das ruhig zulassen. Aber auch hier herrscht sozusagen diese große Besorgnis, und es ist ja auch hochinteressant, dass TikTok, ein chinesisches Unternehmen, in China ganz anders funktioniert als im Rest der Welt. Das heißt also, von der KI zu sprechen in dem Sinn, das ist sozusagen eine Verkürzung, die eigentlich unzulässig ist. Und wir wissen viel zu wenig Bescheid über die tatsächlichen Mechanismen, die dann auch übrigens dazu führen, dass manche Entscheidungen der KI so völlig unplausibel sind. Wenn sie offen genug programmiert ist, weiß ich eben nicht, weiß ich tatsächlich nicht, was dann letztendlich den Ausschlag gibt, aus ganz einem einfachen Grund. Ich als Mensch habe keinen Überblick über die tatsächlich wahrscheinlichsten Antworten. Ich habe jetzt nicht 1 Million Datensätze zu einer bestimmten Frage in einer bestimmten geopolitischen Region gelesen. Man kann dann überrascht sein, aha, ganz komisch, dass dort tatsächlich so und so viele eher das denken.
Darf ich nur kurz anschließen, weil ich glaube, dieser Gedanke über geopolitisch unterschiedlich oder geoethisch, kann man vielleicht sagen, weiß nicht, ob es einen Begriff gibt, unterschiedlichen Antworten zeigt ja nur noch einmal mehr, und das will ich nur bestärken da, wie sehr uns die KI spiegelt. Also nicht nur, dass wir als Weltgesellschaft nicht über uns hinauswachsen können, denk unmöglich, sondern ein Schritt zuvor schon, und das macht es ja sozusagen dann schon ein bisschen klein wieder, die KI, wir wachsen nicht einmal sozusagen über unser ethisches Diskurslevel, auf dem wir uns schon befinden, hinaus, weil wir demzufolge, also diesem Gedanken zufolge, immer wieder in dem verhaftet bleiben. Ja, finde ich eine schöne Erkenntnis.
Was bedeutet das aber eben auch für die Demokratie? Weil wir haben eben, Professor Liesmann hat auch das Beispiel schon gebracht mit der quasi KI-Ministerin aus Albanien. Sie haben es uns gezeigt. Aber was bedeutet das für die Demokratie? Und darf ich vielleicht nur vorher auch nochmal mit Handheben fragen, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie so jemanden vertrauen würden in der österreichischen Bundesregierung, wenn es ausschließlich um Korruptionsbekämpfung geht, dass man so eine KI-Ministerin oder Minister einführen würde? Wer würde das für eine gute Idee halten? Ziemlich viele. Neutral. Ja, ist neutral.
Ja, wenn man davon ausgeht, dass Technik neutral sein kann in diesem Zusammenhang. Ja. Ja, also meine These war, ich muss jetzt so ganz schnell widersprechen, dass die Algorithmen natürlich überhaupt nicht neutral sind. Nur weil der Hammer zum Einschlagen eines Nagels und zum Erschlagen eines Menschen ganz neutral verkauft wird, kein Algorithmus ist es. Jeder ist von einer Firma programmiert, die Interessen hat.
Wir könnten es mitgeben, dass neutral ist. Ich übersetze
ja, das nur, wenn wir unterstellen, ja, also der Geist der KI-Unternehmen ist ja. Der, der stets das Gute will.
So wie früher, ich fühle mich total wohl. Sie haben das Wort. Herr Bucher, bitte.
Ja, ich schließe mich da dem Publikum an. Also erstens bin ich auch der Meinung, dass KI gerade schwierige Entscheidungen gut treffen kann, wenn aber, wieder das Thema, wenn sie richtige Parameter folgt und die KI von Haus aus trifft Entscheidungen nach dem, was wir sie füttern. Sie haben gesagt, Herr Lissmann, die Antwort hat überall unterschiedlich. Ja. Meine KI wird sicher anders antworten wie Ihre, liegt ja daran, dass sie auf meinem Wortschatz alles, was wir schon miteinander gesprochen haben, immer wieder aufgreift. Merke, wenn ich mich zu irgendwas vorbereite, stelle eine Frage, kommt immer wieder Ihr Cybersecurity-Bezug raus. Ja, wenn wir uns jetzt zu 80% zum Thema Cybersecurity unterhalten. Aber das für die Demokratie sehe ich das schon als interessanten Aspekt. Also wenn ich Fragestellungen habe, die neutral beantwortet werden müssen, ja, natürlich kann ich die KI fragen. Am Ende des Tages wird die KI bei uns keinen Richter ersetzen, weil wir brauchen jemanden, der am Ende die Entscheidungen trifft. Ein ganz anderer Aspekt, was vielleicht ganz interessant ist, weil ich auch immer wieder mit Behörden rede, mit Staatsanwälten spreche, auch mit der Polizei in der Ermittlung, was verändert die KI alles noch? Denken wir heute darüber nach, in Anspielung auf das ganze Thema Deepfakes. Was wäre damals mit dem Ibiza-Skandal gewesen? Damals hat es das Video gegeben, heutzutage würde ich mich als Strafverteidiger zurücklehnen und würde sagen, Moment einmal, beweist mir doch bitte mal jemand, dass das echt ist.
Gut, aber das geht, dass man das beweist.
Ja, aber heutzutage könnte jemand drei, vier, fünf verschiedene Deepfakes machen, die alle so ähnlich ausschauen und dann sagen, das ist ja alles ein Deepfake generiert. Beweist mir mal das Gegenteil.
Aber gehen tut's.
Was das Wobei, nur selber. Wenn wir gleich bei diesem Beispiel bleiben, so einfach wird das in Zukunft nicht mehr sein. Vielleicht ist es heute technologisch, ich bin da kein Experte, möglich, aber sozusagen auch die Art und Weise, wie man Deepfakes generieren kann, wird sich so signifikant verbessern und das ja, dass es vielleicht gar nicht mehr möglich sein wird. Das ist ja genau mein Argument, wo ich gesagt habe, in einer noch digitaleren Welt, weil noch bessere KI-Systeme da sein werden, können wir nur mit dem vertrauen, was wir Technologie unvermittelt wahrnehmen. Das ist dann letztlich eine Gutachterfrage. Ne? Was glaubt dann die Bevölkerung? Das ist sozusagen bei so Verfahren, wo halt sehr bekannte Politiker involviert sind, ne? Da wird es wahrscheinlich von der Grundeinstellung abhängen. Auch wenn ein Gericht irgendwas entscheidet auf Basis eines technischen Gutachters, in dem Beispiel, der sagt, ist kein Deepfake, ne? Wird es eine ganz große Gruppe, je nach Anhängerschaft, geben, die sagen, das kann man gar nicht zu 100% wissen und es ging halt so aus, weil es der Gutachter jetzt so gesagt hat. Aber man wird das Urteil, den Entscheid nicht akzeptieren.
Vor allem also, die Zeit, bis man das bewiesen hat, ist der Schaden natürlich unfassbar enorm. Man möge jetzt auch nur eben, also haben wir heute noch nicht erwähnt, aber nach Deutschland schauen, was man eben mit Deepfakes auch, was Frauengewalt etc. betrifft, alles genau. Leider möglich ist.
Aber das ist bei jeder komplexen Fragestellung so. Da wird es irgendeinen Sachverständigen geben, da wird es einen Gegensachverständigen geben, das wird vor Gericht Ewigkeiten warten. Das ist einfach in der Komplexität der Materie im Begriff. Ja, und Entschuldigung, dass ich mich vorgedrängt habe, wir beschäftigen uns zum Beispiel sehr stark mit dem ganzen Thema Deepfake-Erkennung. Und da gibt's, es gibt irrsinnig viele KI-Modelle, die dazu entwickelt werden, Deepfakes zu erkennen. Das Problem ist, die sind auch alle hinten nach.
Das ist das, was ich aber in meinem Vortrag auch versucht habe anzusprechen. Also wir beschäftigen uns natürlich auch in einem geringeren Umfang, weil wir sehr viel Material und Inhalte selbst generieren, vor allem das, was sich in Österreich abspielt, aber Auslandsberichterstattung selbstverständlich, aber auch Dinge, die wir aus anderen Quellen haben, die primär mal nicht vertrauenswürdig sind, überprüfen müssen. Das heißt, diese Frage, wie detektiert man das, ich habe das da jetzt wirklich nur kursorisch angeführt mit Bildrückwärtssuche und so weiter, ja, also ganze Menge Detektions Tools, die wir einsetzen, wenn es darum geht, schnell etwas zu überprüfen, die gibt es. Die Frage ist, wann sozusagen diese Schaukelbewegung, ich hab's mit sozusagen der Burg, die gerammt wird, ja, also ob die einmal aufhört und ob man wirklich einmal nichts dagegen ins Treffen führen kann, um ein so gut gemachtes Deepfake, whatever, ja, dann detektieren zu können und zu sagen, nein, das ist nicht so. Aber ich gebe Ihnen auch recht, zwei Sachen spielen da schon noch mit. Erstens wird Journalismus langsamer dadurch, also Bildjournalismus vor allem, und das ist vielfach ein solcher, weil wir natürlich diese Sorgfaltspflicht nicht in dieser Sekundenschnelle, wie sich eine Lüge verbreitet, mit der Verifizierung nachkommen können. Ja, insofern werden wir noch mehr hinter der öffentlichen Debatte, von der ich nicht immer behaupte, sie ist öffentlich, weil sie ist von privat zu privat, also das ist eine andere Frage, wie sehr das wirklich Öffentlichkeit macht, ja, aber wir werden hinter der extrem nachhinken. Und das zweite Problem ist, Sie haben es auch schon angesprochen, dass anders als bei der Komplexität irgendwelcher juristischer Verfahren in der Vergangenheit, wo ich einen Sachverständiger für physikalische Möglichkeiten engagiere, der man sagt, der kann da gar nicht dem anderen eingefahren sein bei der Massenkarambolage, weil der schon eine Bremsspur da oder wie auch immer, ja, sind Experten für Bildbetrachtung alle Rezipienten sozusagen. Und das macht es dann eben so schwierig. Und da, glaube ich, kann das eine Meinungsbildung in der Öffentlichkeit schon korrumpieren, anders als beim Sachverständiger eben für physikalische Details, wo die Leute sagen, ja, da kann ich wirklich nicht mitreden. Wird schon stimmen, dass der dem reingefahren ist und nicht umgekehrt.
Bitte. Zwei Anmerkungen dazu. Noch einmal, mich hat das ein bisschen schockiert, diese kleine Umfrage, dass doch eine relativ große Mehrheit hier im Saal es für fein finden würde, wenn österreichische Ministerposten von einer KI übernommen würde. Ich habe es sehr interessant gefunden, dass bei der entsprechenden Passage, wo Sie das aus Albanien erzählt haben, haben Sie das Bild des lebenden Ministerpräsidenten gezeigt und nicht den KI-Avatar, diese wunderschöne Frau in albanischer Nationaltracht. Schon das ist ganz interessant, von wegen neutral. Sie muss eine albanische Nationalistin sein, nur dann kann sie wirklich gegen Korruption kämpfen. Ja? Also schon wie der Avatar gezeichnet wird, wie er gestaltet wird, sagt ja einiges darüber aus. Das Zweite ist, es hängt natürlich dann alles von der philosophisch hochinteressanten Frage ab, wie definiere ich eigentlich Korruption? Ja, das steht ja nicht eigentlich so fest, was Korruption ist. Und auch von der Frage, ist Korruption in jedem Fall etwas Schlimmes? Ich bringe gern das Beispiel des SS-Lagerkommandanten, der bestechlich war und dadurch das Leben von Juden gerettet hat. Er war ein Schwein, er war korrupt, hat deshalb Geld genommen und dadurch Menschen gerettet. Wäre das eine KI gewesen, hätte er gesagt, na, also Korruption kommt nicht in Frage, nehmen wir kein Geld, für dich ist die Gaskammer bestimmt ab. Ja? Also es gibt Situationen, die sind gar nicht so selten, habe ich mal behauptet. Es gibt Situationen, da kann Korruption ein Ausdruck von Humanität sein. Das wird eine KI natürlich nie checken können. Ja? Weil genau diese Art von moralischer Sensibilität und situationsabhängiger Sensibilität kann sie nicht haben. Das heißt also, das sind natürlich Fragen, die sich sofort ergeben würden, wenn ich, oder die sich in Albanien natürlich dann ja auch ergeben, wenn ich ein KI-Programm einsetze, um politische Entscheidungen zu treffen oder zu bewerten. Das Zweite ist, denke ich, weil die Frau Reiter das ja im Zusammenhang mit Demokratie gefragt hat, wenn ich die Urform Polis, die Politik leitet sich von der antiken Demokratie ab, wenn ich die Urform menschlichen politischen Zusammenlebens substituiere durch eine künstliche Intelligenz, ja, dann gebe ich das Fundament der Demokratie auf. Das kann man wollen. Ja, das kann man wollen, weil man sagen kann, Menschen sind sogar nicht geeignet für die Demokratie. Die sind eine Herde, die muss geführt werden, am besten von einer klug in Silicon Valley programmierten KI. Ja, wenn ich das will, dann soll ich es aber laut und deutlich sagen. Und da soll ich nicht gleichzeitig Angst haben vor autoritären Verhältnissen. Die sehne ich ja herbei. Die werden ja nicht besser, nur weil sie technisch in einem technischen Gewand einherkommen. Sie entmündigen den Menschen genauso, wie wenn dort sozusagen ein autoritärer Führer säße.
Ich würde nur eine KI akzeptieren, die von Ihnen gefüttert wird.
Nein, ich füttere keine KI. Also ganz sicher nicht zu diesem Zweck. Ganz sicher nicht zu diesem Zweck. Also darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man so etwas will. Und ich finde, dass das gerade Albanien ist ja kein Zufall. Ein Land, das eine unendlich lange autoritäre Tradition hat, die übrigens auch zu diesen Misstrauensverhältnissen geführt hat zwischen den Menschen, neben anderer lokaler Besonderheiten. Aber das muss man sich klar sein. Wenn ich das will, will ich eigentlich die Abschaffung der Demokratie. Das ist das eine. Das zweite, das wollte ich nur noch den Herrn Leitner unterstützen, was diese Deepfakes betrifft. Man muss sich einmal überlegen, warum irritiert uns das eigentlich so, dass hier wir ständig mit womöglicherweise gefälschten Bildern oder Videos oder Stimmen zu tun haben. Und jetzt möchte ich wirklich mal, ich hoffe, Sie kippen jetzt nicht vom Stuhl, eine Lanze für Donald Trump brechen. Warum? Weil seine Deepfakes für jedes Kind als Deepfakes erkennbar sind. Dieses zitierte Bild, ja, wo er da als Messias auftaucht, ja, und den Kranken heilt wie Jesus. Es kommt dann niemand auf die Idee zu sagen, ja, der hat das wirklich gemacht. Ne, völlig klar ist das sozusagen eine ästhetische Imagination. Die übrigens, ich habe diese Aufregung überhaupt nicht verstanden, die übrigens in einer langen Tradition von Herrscherporträts steht. Große Herrscher, nicht zuletzt die Habsburger, ja, Österreich, ja, nicht zuletzt die Habsburger, haben sich natürlich samt und sonders in sakralen Posen inszeniert und gezeigt. Oder in antiken Posen. Napoleon hat sich malen lassen wie ein wallender Toga auf einem Pferd reitend über Schnee, gletscherbedeckte Alpen sozusagen triumphal drüber reitet. Jeder hat gewusst, er war dort nie. Ja? Das heißt, das, das muss er ganz anders behandeln, nicht unter der Perspektive Deepfake, sondern welche politische Botschaft soll hier damit transportiert werden? Und die kann man dann kritisieren, sozusagen nicht die Art und Weise, wie es gemacht wird. Und das führt mich jetzt im Anschluss an dem, was Sie in Ihrem Vortrag gesagt haben, das führt mich im Anschluss zu meiner Grundthese. Wir sind deshalb so erschüttert von Deepfakes, weil wir seit der Erfindung der Fotografie, und die datiert auf Mitte des 19. Jahrhunderts, eine Vertrauensseligkeit, eine völlig falsche Vertrauensseligkeit gegenüber künstlich hergestellten Bildern entwickelt haben. Wir haben den Irrtum begangen, Fotografie und später Film wirklich für Abbild der Wirklichkeit zu halten, was man bei jeder Malerei natürlich nie getan hätte. Und die fragen mich, warum eigentlich? Das sind ja auch künstlich manipulierte sozusagen Imaginationen von Wirklichkeit mit anderen technischen Mitteln hergerichtet. Das heißt, das Einfachste wäre, jedes Video, jedes Bild, das uns über Social Media und entsprechende Kanäle entgegenflattert, so zu behandeln wie die von Ihnen zitierten Schlachtengemälde im Kunsthistorischen Museum. Das sind visuelle Imaginationen, die ich nicht danach beurteile, entsprechen sie der Realität, sondern danach beurteile, welche Botschaft will hier eigentlich jemand vermitteln.
Visuelle Imagination. Eine Frage, bitte. Ich halte schon.
Also erstens mal kann ich in mein Buch reinschreiben, ich habe Tarek Leitner das Mikrofon weggenommen, also das war schon ein Riesenerfolg, das erwähnt. Ich möchte mich nur kurz äußern zu der heiß diskutierten Ministerin. Die Frage war ja ganz konkret, würden Sie einer KI das Amt des Korruptionsministers geben? Da wurde nicht beschrieben, was der Korruptionsminister eigentlich tut und was die Aufgabe dahinter ist. Und als brennende Demokratin muss ich das jetzt leider ins richtige Licht rücken. Der Korruptionsminister alleine trifft ja keine Entscheidung über den Korruptionsfall. Es geht darum, dass man eine neutrale Sicht entwickelt und Geschwindigkeit reinbringt in die Daten, die schon da sind, zu dem passenden Korruptionsfall. Die Aufbereitungstätigkeit und auch die Bewertung der Faktoren, die kann man schon so gestalten, dass sie auch nutzbar gemacht werden in einem Verfahren. Beispielsweise auch Ihr brennender Monolog zu Korruption kann auch was Gutes sein. Man kann auch diese Daten nutzen, um das anzufüttern und dann auch diese Bewertungskriterien mit einfließen zu lassen. Deswegen, ja, das sollte unterstützend sein. Ich finde nicht, dass wir die Entscheidung alleine einer KI geben würden. Das hat niemand gesagt. Und ganz ehrlich, ich denke auch, dass es, wenn es darum geht, viele Daten zu verarbeiten und Geschwindigkeit reinzubringen, KI ein richtiges Mittel sein kann, um neue Blickwinkel reinzubringen.
Ja. Danke sehr. Danke.
Ja, darf jetzt da muss ich jetzt kurz reflektieren? Da muss ich drauf
antworten. Ja, natürlich. Kurz.
Nur ein Satz dazu. Das würde ich voll und ganz unterstützen. Wenn man einfach sagen würde, es gibt ein Ministerium, da gibt es einen Minister für, was weiß ich, wenn man so einen eigenen braucht, Korruptionsbekämpfung, also ist im Innenministerium angesiedelt und der arbeitet KI unterstützt. Aber wenn man nicht spürt, welche symbolische Bedeutung es hat, wenn man sagt, das Ministeramt wird von einer KI besetzt, nicht ein Assistent, der am Schreibtisch da ist, sondern das Ministeramt wird besetzt. Die Ministerverantwortlichkeit wandert zu diesem Amt. Dieser Avatar sitzt im Ministerrat und hat natürlich Ministerverantwortlichkeit. Sonst wäre es ja unsinnig zu sagen,
das wird so besetzt.
Ja, also, das ist das Entscheidende.
Ja, gut. Ja. Das ist, kann man auch wirklich...
Auch nur ein Gedanke dazu, weil ich ja glaube, Demokratie, Sie haben es anders ausgedrückt, besteht aber auch darin, dass ich sozusagen einen Volltrottel zum Minister wählen kann. Man kann Minister nicht wählen, aber zum Bürgermeister wählen kann, zum Nationalrat wählen kann und so weiter. Also es muss, und das macht die Demokratie eben aus, jeder die Möglichkeit haben, es zu werden. Unabhängig, weil ich glaube, und das ist wieder so eine Analogie in die Welt vor KI. Es hat einmal einen Bundespräsidentschaftskandidaten gegeben, ich glaube es war 2016, der damit argumentiert hat, dass Menschen, die in eine politische Funktion kommen, irgendwelche Prüfungen vorher ablegen sollen, damit sie geeignet sind, dieses Amt auszuführen. Das klingt im ersten Moment total plausibel und gut, wenn man sagt, je besser jemand geprüft ist, je mehr Kurse er in Politik machen absolviert hat, desto besser wird er wohl die Entscheidungen treffen. So, daran knüpfen sich 1000 andere Fragen, nämlich wer bestellt die Kommission, die den Prüfer aussucht, der durch den dessen Kurs, der und so weiter läuft. Also Sie haben schon verstanden, worin das Problem liegt. Die Demokratie ist zu Ende damit. Die Demokratie funktioniert, indem ich den größten Volltrottel zum Bürgermeister wählen kann, wenn ich es will. Und jetzt kenne ich die albanische Verfassung überhaupt nicht. Die kenne die Geschichte natürlich, ja, weil die haben wir sogar in der ZIP gehabt, klarerweise. Ich kenne die Verfassung nicht. Aber aus welchen Gründen kann ich ein Misstrauensvotum gegen diesen Minister stellen? Der ist ja perfekt. Der muss ja perfekt sein. Das muss ich ja gedanklich vorher unterstellen, sonst kann ich ihn gar nicht zum Minister machen oder zur Ministerin machen. Wenn ich nicht unterstellt habe, dass die KI, und jetzt komme ich wieder auf den Laplace zurück sozusagen, alles im richtigen Ausmaß alle albanischen Daten, Klammer auf, und die sind sehr korruptionsgeschwängert, Klammer zu. Ja. Wenn ich all diese Daten habe, weil sie gut sind und richtig sind, dann macht er immer die richtigen Entscheidungen. Also ich kann denkmöglich schon gar nicht zum Ergebnis kommen, ein Misstrauensvotum zu stellen und zu sagen, dieser Minister muss weg. Das ist ein Zirkelschluss und darum bin ich da sehr skeptisch aufgrund dieser zwei Gedanken.
Es ist Punkt 13 Uhr und 21 Sekunden. Ich finde einfach, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich danke euch, Tarik Leitner, Konrad Paul Isman, Ronald Bucher und Ronald Riedl.
Das war der Denkraum mit einer Podiumsdiskussion vom INX Symposium in Linz. Mit Konrad Paul Isman, Tarik Leitner, Ronald Bucher und René Riedl, moderiert von Claudia Reiterer. Wenn du einen Gedanken mitnimmst, dann diesen. KI entscheidet nicht, sie vollzieht, was Menschen ihr mitgegeben haben, mit unseren Werten, unseren blinden Flecken, unseren Interessen. Wer ihr Verantwortung überträgt, verschiebt sie nur. Auflösen lässt sie sich nicht. Der Denkraum bleibt offen.